Ja, liebe Gemeinde, jetzt ging es endlich los. Nehemia, der so eifert für Gottes Sache, für Gottes Volk, den es geradezu umhaut im wortwörtlichen Sinne, als er hört, was? Dass Gottes Volk Unglück und Schmach leidet, dass 13 Jahre nach der Ankunft Esras immer noch die Stadtmauern in Trümmern liegen, es keine Stadttore gibt, praktisch gibt es kein Jerusalem. Weil was ist eine Stadt ohne vernünftige Grenzen? Es nimmt ihn so mit und er ist für mehrere Monate begrenzt darauf, dass er betet. Doch das ist nicht wirkungsfrei, ganz im Gegenteil. Das Gebet ist extrem mächtig. Wir müssen uns immer in Erinnerung rufen, nein, das Gebet ist nicht eine Regieanweisung an Gott, niemals. Sondern wir bringen ihm unsere Hoffnung, das, was uns umtreibt, und wir lernen von Jesus selbst, was ist ein geistlich reifes Gebet, wenn wir immer mehr in seinem Namen beten. Und das ist nicht irgendeine Formel, in Jesu Namen Amen, sondern in seinem Sinne. So, und Nehemia kann dieses mächtige Mittel des Gebets benutzen, aber kann ansonsten äußerlich nichts tun, weit weg von Jerusalem, gebunden dort, wo er ist. Zwar ziemlich luxuriös, aber er kann erstmal nichts weiter tun. Er muss von der Burg des Königs aus Persien heraus beten. Doch dann macht Gott den Weg frei und da haben wir uns letzten Sonntag das schon mal angeschaut, in den ersten Schritten in Nehemia 2. Auf einmal geht es los. Nehemia immer noch schwer bedrückt von der Situation in der Ferne. Und ganz sicher auch von seiner eigenen. Ich möchte für dich handeln, Herr. Bitte gib mir die Geduld, dass ich bei deinem Timing mitgehe, auch mit dem Herzen. So, und auf einmal, wirklich von einem Moment auf den anderen, macht Gott den Weg frei. Auf einmal geht es los. Und der König fragt ihn, was ist los? Was guckst du so traurig? Und er will es wirklich wissen. Und er fragt ihn, was ist dein Wunsch, als er sein Herz ausschüttet? Was möchtest du? Du hast einen Wunsch frei. Und Nehemia macht da gleich mehrere Wünsche draus und Gott lässt auch das möglich werden. Und was haben wir da letztes Mal gesehen? Dass es so wichtig ist, dass Nehemia marschbereit war. Obwohl er in diesem Moment zunächst noch nichts tun konnte, war er bereit dafür. Er hatte alles gut durchdacht, er hatte alles gut bebetet. Er hatte schon einiges abgewogen, er hatte schon erste Schritte überlegt und wahrscheinlich auch vor Gott gebracht. Er war marschbereit und das müssen wir auch sein als geistliche Aufbauarbeiter. Wir müssen marschbereit sein, auch wenn wir jetzt gerade in Anführungszeichen nur beten können. Weil Gott möchte, dass wir loslaufen, wenn es möglich wird. Und er tut es. Er ist hier wirklich vorbildlich. Er läuft los und lässt sich vom König nicht nur eine Freistellung geben, dass er aus seiner Anstellung weg darf, für mehrere Jahre gleich. Nein, er bekommt gleich noch einen Freibrief, er bekommt gleich noch eine Eskorte, er bekommt gleich noch, wie wir heute sagen, den Baumarktgutschein, nämlich einen Freibrief für das ganze Baumaterial, was er braucht. Das Rundum-Glücklich-Paket. Das ist nicht immer so. Und Nehemia hatte auch wenig Anlass zu hoffen, dass das auf einmal so sich alles an Problemen auflöst, was er jetzt gerade sieht. Doch die nächsten Herausforderungen, die nächsten Probleme kommen schon. Doch er hat gesehen, Gott bestätigt das Ganze. Und so kann er überzeugt und mutig im Vertrauen auf Gott losmarschieren. Gott gibt ihm ganz viel Vorschuss. Guck mal, ja, das ist dein Auftrag. Das hast du dir nicht nur eingeredet, das wolltest du nicht nur. Ich bestätige das hiermit. Ich mache jetzt erstmal ein ganzes Stück den Weg frei. Und später wird Nehemia noch Kämpfe haben, das schauen wir uns heute schon an. Schon gehen die Kämpfe los. Aber Gott hat ihm klargemacht, ja, ich gehe da mit dir. Das ist jetzt nicht eigenmächtig von dir. Woran siehst du das? Ich habe hier Türen geöffnet, die du niemals hättest öffnen können. Nicht mit dem traurigsten Hundeblick der Welt vor dem König. Und das hat Nehemia kapiert, das sehen wir auch gleich. Und was macht er dann? Er kommt an, 1300 Kilometer zu Fuß und auf dem Esel. Er kommt an, kurz vor Schnaufspause, 3 Tage, und dann schaut er sich die Sachlage an. Faktencheck. Extrem wichtig für jede geistliche Aufbauarbeit. Egal, ob so einmalig und speziell wie hier bei Nehemia oder wie bei uns, Aufbau einer Jugendarbeit, eines Hauskreises, Mitarbeit in einem Gemeindeaufbau, Unterstützung beim Aufbau und Ausbau eines Missionswerkes, eines guten christlichen Verlags, einer guten geistlichen Arbeit. Was muss getan werden? Gucken, wie ist die Lage? Und da brauchen wir eine schonungslose Diagnose. Was sieht Nehemia? Alles kaputt. Alles richtig kaputt. Großflächig. Riesenbaustelle. Aber nach allem, was wir wissen, zieht es ihn nicht runter. Er lässt sich von dieser Diagnose nicht runterziehen, sondern er erfasst, das ist alles zu tun und das müssen wir auch tun. Es bringt nichts, Dinge schön zu reden, Dinge zu relativieren, sondern wir müssen gucken, wie viel ist tatsächlich kaputt oder wie wenig ist tatsächlich vorhanden. Das ist gut und gesund, denn nur dann können wir auch vernünftig mitarbeiten oder wie er sogar planen, mitplanen am Aufbau. Und dann geht es darum, dass er diese Aufgabe nicht alleine machen kann. Und er hat das Gespräch mit den Vertretern Jerusalems, mit den Vornehmen, mit den Ersten, mit den Statthaltern. Und jetzt geht es darum, sie zu überzeugen. Was macht er? Nein, keine blöden Managementmethoden, keine Psychospielchen. Nein, nicht das, was einem heute sicher jeder empfehlen würde, auch in den meisten christlichen Netzwerken empfehlen würde. Mach doch das. Ich war traurig darüber, vor kurzer Zeit mit einem sehr lieben und sehr ernsthaften Bruder ein Gespräch zu führen, der in einem Missionswerk sich engagiert, das mal sehr gut war und, naja, noch nicht zu den katastrophalsten gehört, theologisch, sagen wir es mal so. Und er sprudelte nur so vor 9 tollen Methoden, wie wir tolle Führungskonzepte, Personalführungskonzepte aus den USA. Da finden wir Parallelen im Alten Testament. Ja, wenn man mit der Bibel umgeht wie ein Häcksler, dann findet man die. Und er ist so begeistert und wie er sein Missionswerk reformieren will und alles viel effektiver machen will und schönes Qualitätsmanagement. Und ich dachte, das ist so traurig. Ich hoffe, dass dieses Gespräch nochmal zum Nachdenken führt. Aber was tut er? Er vertraut eben nicht auf den ich vertrauen muss bei jeder geistlichen Aufbauarbeit. Und das hat Nehemia hier wirklich verstanden. Was sagt ihr? Ja, das werden wir schon alles schaffen. Und guck dich mal selbst an. Guck mal, was kannst du alles schaffen? Was hast du alles schon im Leben? Nein, das macht ihr nicht. Was macht er? Er sagt ihnen, was Gott schon alles vorgeleistet hat. Er gibt ein Zeugnis davon, nämlich ein echtes Zeugnis, wo er nicht von sich selbst redet die ganze Zeit, sondern wo er auf Gott verweist. Das ist nämlich ein Zeugnis. Er sagt, guck mal, Gott hat schon alles vorbereitet. Guck mal, wie weit weg ich saß. Und er hat mich hierher geführt. Ich saß da im besten Sinne fest und er hat den Weg freigemacht. Ich komme hier mit Eskorte. Ich komme hier mit einem Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems. Ich komme hier mit dem ganzen Material, zumindest schon mal auf dem Papier. Guck mal, wie Gott es bestätigt hat. Leute, es ist Zeit für Aufbau. Das ist hier kein Menschending. Das ist hier keine Motivationsrede. Ich lese noch einmal Vers 18. Und ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und was ist die Reaktion? Er gibt Zeugnis von seinem Vertrauen. Und wie reagieren die Männer, die Verantwortlichen in Jerusalem, können wir sagen? Wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Er kann Mut machen, geistlich Mut machen, weil er Gott so vertraut. Und weil er kapiert, wo Gott wirkt. Er schließt nicht die Augen davor, sondern ganz im Gegenteil, er sucht danach und kann das auch bezeugen und darauf hinverweisen. Und sie sind bereit. Und jetzt kommt eben dieser große Wechsel. Jetzt bleibt Jerusalem nicht in Trümmern. Jetzt bleiben sie nicht noch weiter in dieser Passivität. Es war ja nicht nur Nehemia. Er war in der Passivität für diese paar Monate, sondern ganz Jerusalem. Es ging nicht mehr voran. Stillstand, Stagnation, Katastrophe im Geistlichen, auch im Menschlichen schwierig, aber im Geistlichen eine Vollkatastrophe. Was ist, wenn wir geistlich stagnieren? Das ist Vollkatastrophe. Wenn wir geistlich nicht mehr wachsen und noch schlimmer, wenn wir gar nicht mehr geistlich wachsen wollen. Ich meine, es reicht ja jetzt mal auch. Ich bin ja schon groß im Glauben. Ich bin ja schon reif im Glauben. Das zeigt auf, dass genau das Gegenteil der Fall ist, wenn wir das vermuten. Also geistliche Stagnation ist eine Katastrophe. Und Gott lässt uns geistlich niemals an einer Stelle stehen. Wenn, dann sind wir es, die wir uns mit aller Gewalt irgendwo festkrallen und versuchen stehen zu bleiben, weil es vielleicht bequemer ist. Und wir uns nicht mehr korrigieren lassen wollen und keine Lust auf Wachstumsschmerzen haben. Aber Gottes Wille ist es niemals, dass wir stehen bleiben. Und die Israeliten in Jerusalem, für sie geht es jetzt auch endlich los. Lass uns diese Schmach abschütteln, dass wir nicht mehr ein Gespött sind, haben wir einen Vers vorher gelesen. Nicht mehr ein Gespött. Und warum geht es, dass Gott nicht mehr ein Gespött ist? Weil Gottes Volk und Gottes Stadt sind jetzt ein Gespött, sind nur ein trauriger Trümmerhaufen. Aber das soll sich jetzt ändern. Gott sagt, ja, baut endlich auf. Jetzt geht es voran, jetzt habt ihr meinen Segen. Jetzt ist es nicht selbst gebastelt. Und wer kommt dann? Ja, dann kommen die Feinde, dann kommen die Probleme, dann kommt der Gegenwind. Und Lieben, das müssen wir immer, immer wieder uns vor Augen führen. Und das macht Gottes Wort automatisch, wenn wir es durchgehend studieren. Wenn wir etwas geistlich richtig machen und wir bekommen keinen Gegenwind, dann sollten wir nervös werden. Wir brauchen nicht nervös werden, weil wir Gegenwind kriegen. Das ist ein Zeichen für, machst du scheinbar richtig, zumindest etwas. Weil sonst würdest du überhaupt gar keine Probleme kriegen. Du hättest nicht diese Konflikte, also die nicht bitte darauf basieren, weil ich irgendwie so ein komplizierter Typ bin und weil ich so raubbeinig mit meinen Mitmenschen umgehe oder weil ich so hypersensibel bin und immer pikiert und beleidigt und traurig bin, weil irgendjemand hinter meiner Pfeife tanzt. Nicht deswegen, sondern aufgrund der geistlichen Schritte, die ich mache, von denen ich mich leiten lasse, wenn ich Widerstand bekomme, weil ich eine Aufbauarbeit betreibe, weil ich das Evangelium verkündige, weil ich Gottes Wort anderen Menschen erkläre oder weil ich mich drum mühe, nach Kräften danach zu leben. Wenn ich deshalb Ärger habe, Probleme habe, Streit habe, Konflikte habe, keine Harmonie habe oder viel weniger, als ich gerne hätte, dann ist das keine angenehme Situation. Ja? Aber Sachlage angucken, haben wir gerade Fakten anschauen. Was bedeutet das? Du hast was richtig gemacht. Und nochmal, und wenn dir die ganze Welt auf die Schulter klopft für deine geistliche Arbeit, dann geh mal davon aus, dass hier irgendwas gewaltig schiefläuft. Vielleicht zeigt Gott dir noch auf, ja, du brauchtest so dringend Ermutigung. Da gebrauche ich auch den Mund der Ungläubigen. Aber im Normalfall sollte uns das nervös machen. Wenn die Welt uns sagt, richtig klasse, was du da machst, mit dieser Gemeindearbeit und mit diesem Traktat verteilen und Menschen nachgehen und dich treffen da mit deinen Nachbarn und Bibel erklären, finde ich richtig super. Ist vielleicht nicht so meins, ne, aber finde ich richtig klasse, so richtig wertvoll. Und diese ganzen Werte, nach denen du lebst und so ja, lebenslange Ehe und all diese Ideen, das ist ja richtig schön, wenn es für dich funktioniert. Sagen wir, okay. Hey, ist das eine offene Tür oder soll mir das aufzeigen, dass ich lau geworden bin, mittelmäßig, dass ich einen Haufen fauler Kompromisse mache? Zweiteres könnte durchaus sein. Nehemia bekommt ja eine Bestätigung, du machst wohl einiges richtig. Denn es ist noch nicht mal ein Stein gesetzt. Es ist noch nicht mal der Mörtel angerührt. Es ist noch nicht mal die Baustelle irgendwie vorbereitet. Schon gibt's Ärger. Hervorragend. Sehr gut. Warum? Es ist Ärger mit den Feinden Gottes und den Feinden von Gottes Volk. Nicht, dass er sich über den Ärger freut, aber er kann erkennen, guter Weg, weitermachen. Und wir sehen auch, dass er hier sehr, sehr gut reagiert. nämlich einerseits gelassen und andererseits entschieden. Und auch hier ist er uns noch ein Vorbild. Und so kommen wir zu unserem ersten Punkt für heute, beziehungsweise zu unserem vierten Punkt, zu Nehemiah 2. Nur wer konfliktbereit ist, kann weise mit Gottes Feinden umgehen. Nur wer konfliktbereit ist, kann weise mit Gottes Feinden umgehen. Nehemia ist kein Sensibelchen. Kapitel 1 hätte man das noch annehmen können. Ne, er bekommt diese Information, ist Jerusalem und kippt gleich geradezu um. Muss sich erstmal setzen, heult immer wieder. Monate später steht er noch, ja, kriegen es nicht genau beschrieben, aber so traurig gucken, dass der König nachfragen muss, ob sie verheulten Augen waren. Also könnte man doch meinen, ist er vielleicht doch so ein bisschen sehr sensibel. Vielleicht war er es. Vielleicht war es nur der Eifer um Gottes Sache. Okay. Aber hier sehen wir, er ist zumindest in Kapitel 2, er ist zumindest nach der Ankunft in Jerusalem eben kein Sensibelchen, kein Harmoniesüchtiger. Er kann mit diesen ersten Angriffen umgehen. Das schenkt Gott ihm. Da ist er geistlich definitiv schon gereift. Wie auch wir es als Gemeinde hier erleben durften, ist es überall, wo es geistlich vorwärts geht, wo gebaut werden soll. Widerstand und Gegenwind ist Normalität. Nochmal, auch als wir das in der Vergangenheit und in der Gegenwart erlebt haben, ist das erstmal kein Grund, sich zu freuen. Weil es ist ja erstmal schöner, wenn man keinen Ärger hat, wenn man nicht verleugnet wird, wenn nicht beschimpft und bepöbelt wird, wenn nicht irgendwelche falschen Gerüchte gestreut werden und so weiter. Das ist schöner, ja. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wo Gott baut, da liegt der Satan schon auf der Lauer. Und solche Anfechtungen dürfen uns auf jeden Fall nicht auf Dauer lähmen. Ne, die schockieren uns vielleicht das ein oder andere Mal. Warum gerade er oder sie? Und ich hätte nie gedacht, dass auf so eine Art und Weise, ne, das packt uns an, wie man so sagt. Aber das darf uns nicht auf Dauer lähmen. Das heißt, okay, puh, was ist das denn, was hier läuft? Aber okay, jetzt bitte wieder sortieren. Gefühle sind auch wichtig, aber jetzt stören sie gerade nur. Faktenlage checken. Nüchtern bleiben. Sie dürfen uns letztlich nicht ignorieren. Sie sollen uns nicht aus der Bahn werfen. Und ihr Lieben, während Nehemia, er hat zwar schon den Zuspruch der Leiter in Jerusalem, aber er ist noch relativ alleine hier. Er ist noch allein in diesem Kampf. Das wird sich noch ändern im Laufe der Zeit. Wie wichtig ist es für uns, dass wir einander zurechtbringen in solchen Situationen? Eben, wenn uns solche Dinge doch zu sehr belasten. Wenn wir nicht immer sagen können, okay, Gefühl, halt jetzt mal die Klappe. Ich brauche jetzt einen klaren Kopf, um hier durchzublicken, was wir tun sollten. Wie wir gut reagieren sollten oder vielleicht auch nicht reagieren sollten. Und das ist wichtig, dass wir aufeinander aufpassen. Dass wir uns nicht verrennen in sowas. Aber dass wir andersrum sowas auch nicht einfach nur ignorieren. Dass wir uns genau anschauen, was hier läuft. Dass wir uns die Anfechtung, dass wir uns den Gegenwind, dass wir uns den Widerstand anschauen und versuchen, sachlich und nüchtern und geistlich zu urteilen, was jetzt weise ist. Und auch in dieser Situation, wie gut, dass Gott uns zusammenstellt. Wie gut, dass Gott deutlich macht, dass ein Christ auf Dauer nicht alleine bleiben darf und soll, sondern dass ein Christ Gemeinschaft braucht, sonst werden wir komisch. Sonst werden wir schwer lenkbar. Sonst verrennen wir uns in unsere Ideen und Meinungen. Wir brauchen ein Korrektiv. Und erst recht in so einer Situation, wenn von außen der Druck kommt. Und schon als Nehemia auf dem Weg ist, da beginnen die Feinde Israels, also letztlich Gottes Feinde, zu reagieren. Und schauen wir uns einmal diese Feinde, die bis hierhin auftreten, einmal kurz genauer an. Wir haben einmal dort Sanballat, der Honoriter, der ist sowas wie ein Gouverneur in der Region Samaria. Er ist dem persischen König sehr verbunden, aber er hat auch seine ganz persönliche Agenda. Also einerseits königstreu, aber er hat auch so seine eigenen Ideen, was er mit der Region machen will. Und dann haben wir Tobia. Und der kommt aus Ammon, also die Region, die heute hauptsächlich Jordanien ist. Und es ist recht spannend, wie wir im weiteren Buch Nehemia noch erfahren, er ist mit einigen Juden verwandt, unter anderem mit dem Hohepriester Eliashib. Spannend, wie das zustande kommt. Und er hat mit vielen weiteren direkten Kontakt. Und er ist sowas wie der Geheimdienstler in der Truppe. Also der Informationen besorgt, Informationen streut und damit letztlich einen Kampf führt, Krieg führt. Sozusagen so der CIA-Chef aus dieser Truppe. Und er versucht später in Kapitel 6 durch Briefe und durch seine Leute, die er in Jerusalem hat, Nehemia letztlich Angst zu machen. Ist ganz spannend. Ich habe mir verschiedene Literatur zu Nehemia natürlich besorgt und bin dann auf ein Arbeitsheft gestoßen. Das ist für Hauskreise aus einem Verlag, der vor vielen Jahren mal gut war. Und da wird dann zu diesem Abschnitt die Frage gestellt, Tobia wollte sehr gerne Teil von Gottes Volk sein. Und lest mal bitte Kapitel 6 dazu. Aber eben auf seine Weise. Warum spricht Nehemia ihm hier jedes Recht ab? Also, nach diesem Satz habe ich gesagt, das schicke ich zurück an Amazon. Er will auch so auf seine Art Teil von Gottes Volk sein. Nein. Er will Jerusalem maximal ausbeuten. Er hasst Gott und letztlich hasst er Gottes Volk und er nutzt nur seine Connections für seine Intrigen, für seinen Untergrundkrieg. Solche Einschätzungen erklären natürlich einiges, was unter Evangelikalen los ist. Und wir glauben, Gottes Feinde wollen doch eigentlich auch irgendwie so ein bisschen dazugehören und warum kriegen die denn so eine klare Absage? Müssen wir sagen, bitte nochmal zum Glaubensgrundkurs kommen, am besten gleich zweimal mitmachen. Und dann nochmal nachdenken. Tobia. Nein, er will nicht Teil von Gottes Volk sein. Er will die Sache beenden und zerstören. Und dann haben wir noch den dritten im Bunde, nämlich Geshem, der Araber. Der taucht später in Kapitel 6 auch nochmal als Feind und Verschwörer auf und will Nehemia stoppen und will das ganze Vorhaben stoppen. Was ist ihr Problem? Ihr Problem erfahren wir schon in Vers 10 von Nehemia 2. Es passt ihnen überhaupt nicht, dass jemand kommt, um Gottes Volk etwas Gutes zu tun. Es passt ihnen überhaupt nicht, dass hier jemand kommt, um Aufbauarbeit zu leisten im Sinne Gottes. Das ist ihnen ein Anstoß. Das macht sie richtig fuchsig. Und dann auch noch, das ist hier nicht extra vermerkt, aber das wissen wir, wenn wir uns klar machen, wie Sanballat zum König steht. Und dann kommt ja auch noch dieser Aufbauer, der Aufbauleiter mit Post vom König. Also, ich muss es wirklich geschickt machen. Ich kann den nicht einfach platt machen, diesen Typen. Weil der hat die Legitimation vom König. Das macht sie wild. Vordergründig sind ihre Motive klar. Sie wollen ihren Einfluss und ihre Macht in Jerusalem und in der ganzen Region sichern. Wenn Gottes Volk wieder eine Macht in der Region wird, wenn Jerusalem erstmal wieder eine Stadt ist, wenn es vorangeht, wenn es nicht einfach nur die Rückkehrer sind aus dem Exil, sondern wenn sie wirklich wieder stehen, im doppelten Sinne mit Gottes Hilfe. Was ist dann? Was ist dann mit unseren Geschäften? Was ist dann mit unserem Einflussbereich? Das ist vordergründig das Problem. Aber letztlich ist ihr Anstoß, dass Nehemia und die aufgeweckten Israeliten in Jerusalem jetzt voranschreiten, dass es geistlich vorangeht. Das ist immer ein Anstoß. Und wir können uns anschauen, wie ihre Reaktion sich steigert. Zunächst sind es hier nur Tobia und Sanballat. Die hören, dass jemand zum Wohl Israels kommt. Was ist ihre Reaktion? Missfallen. Das passt ihnen schon mal gar nicht. Ja, da geht der Puls hoch. Aber nachdem Nehemiah dann angekommen ist, das war ja bevor er angekommen ist, das waren nur die Vorab-Infos. Breaking News, Nehemiah kommt, Jerusalem soll aufgebaut werden. Boah, jetzt kommt hier einer wegen Gottes Volk. Boah, das kann ich überhaupt nicht leiden. So, aber jetzt ist er da. Jetzt hat er die Verantwortlichen gewonnen, er hat die Inspektion gemacht. Und schwuppdiwupp haben die Feinde sich schon um 50% vermehrt, nämlich um einen, nämlich den Araber. Und ihre Reaktion ist inzwischen auch gewachsen. Jetzt nicht nur Missfallen, sondern Spott. Sie spotten darüber, sie machen sich lustig darüber. Verachtung und Unterstellung. Unterstellung, Rebellion gegen den König. Was macht ihr hier für ein eigenes Ding? Wenn das erstmal der König weiß. Also nochmal. Erst Missfallen, dann Spott, sich lustig machen. Ja, was soll das denn werden, hä? Hier, ihr kommt ja gerade aus dem Exil zurück, habt die letzten Jahre auch nichts gebacken gekriegt, stockt alles, was soll denn das werden? Gottes Leute. Verachtung. Verachtung bedeutet schon Aggression. Mit Spott schiebe ich meine Aggression scheinbar erstmal beiseite. Ja, da brauchen wir uns gar nicht aufregen. Können wir uns kaputt lachen über die? Das wird doch sowieso nichts. Verachtung, da ist schon Wut drin. Und dann Unterstellung, das ist schon der erste Angriff auf das ganze Projekt. Die erste Reaktion, den Missfallen, lässt Nehemiah noch unkommentiert. Da es hier niedergeschrieben ist, hat er wohl von erfahren. Es ist zu ihm vorgedrungen. Aber da sagt er noch nicht zu. Ja, das passt dir nicht, brauche ich nicht reagieren. Das Missfallen war auch überhaupt nicht überraschend und es drückt sich jetzt erstmal passiv aus. Aber die zweite Reaktion, die hatte eine eindeutige Außenwirkung, nämlich die Unterstellung, die Behauptung, Verleugnung. Und da ist es zwingend notwendig zu reagieren. Und das ist ein zeitloses Prinzip, ihr Lieben. Also, wenn die Welt unzufrieden ist, weil geistliche Aufbauarbeit stattfindet, weil es geistlich wo vorangeht, müssen wir deshalb nicht unbedingt reagieren. Nein. Aber wenn Unterstellungen anfangen, wenn Verleugnung anfängt, dann müssen wir reagieren. Warum? Ja, wir müssen auf unsere Ehre aufpassen, ne? Nein. Hier geht es um Gottes Ehre. Wenn Leute uns persönlich, unabhängig von geistigen Zusammenhängen, etwas unterstellen, dann müssen wir abwägen, lohnt es sich dort zu reagieren. Wenn aber eben dieser geistlichen Arbeit so etwas unterstellt wird, Eigenmächtigkeit, Rebellion, Aufstand letztlich gegen den König, da muss reagiert werden. Da heißt es nicht, oh, wir bleiben mal ganz entspannt und alles muss an Gott vorbei. Ja, das ist zwar richtig, aber da müssen wir handeln, weil es geht hier um Gottes Ehre. Es geht um unser Zeugnis für Gott. Wenn einem Ältesten in einem ganz privaten Kontext etwas vorgeworfen oder unterstellt wird, dann kann das möglicherweise im privaten Kontext geklärt werden. Und er sagt vielleicht auch, komm, lassen wir es. Wird ihm allerdings als Ältester was unterstellt oder als Pastor oder als Prediger, als Jugendleiter, dann muss das geklärt werden. Das muss geklärt werden, weil es geht ja um Gottes Ehre. Das ist wichtig. Wir finden viele Beispiele und eins davon können wir uns jetzt einmal anschauen, wo zum Beispiel Paulus auch so handelt. 2. Korinther 10. Entschuldigung, 2. Korinther 13. Entschuldigt. 2. Korinther 13. Aber letztlich 2. Korinther 10 bis 13. In diesen drei Kapiteln taucht das Thema immer wieder auf. Wir schauen uns jetzt exemplarisch Kapitel 13 an. Da sagt er, ich habe es im Voraus gesagt und sage es im Voraus, wie bei meiner zweiten Anwesenheit, so schreibe ich auch jetzt in meiner Abwesenheit denen, die zuvor gesündigt haben und allen übrigen, dass ich nicht schonen werde, wenn ich nochmals komme. Weil ihr ja einen Beweis verlangt, dass Christus durch mich redet und euch gegenüber nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Und dann in Vers 5 sagt er, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt etwa nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unecht wärt. Ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unecht sind. Er sagen könnt, pass mal auf, also wenn ihr Zweifel habt, ob wir mit Gottes Autorität hier reden, dann weiß ich nicht, was mit euch los ist, dann lasst mich doch in Ruhe. Also dann bete ich gern für euch, aber lasst mich doch in Ruhe. Nein. Er wird hier angezweifelt in diesem Amt, was er für Gott bekleidet, in dieser Verantwortung, in dieser Aufgabe. Da wird ihm unterstellt, du bist ja nicht echt. Wer weiß denn, ob du echt bist, hä? Ob das wirklich Autorität hat. Ihr müsstet das erkennen, aber guck mal, ich teige es euch auf. Nicht, weil er es persönlich nötig hatte. Nicht, weil es ihm darum geht, dass er als der Supergeistliche hier erscheint. Sondern um die Autorität, die Gott ihm hier übergeben hat, zu verteidigen. Darum geht es. Um Gottes Ehre zu verteidigen. Kommen wir zurück zu Nehemia. Was macht er? Wie reagiert er hier drauf? Da antwortete ich und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Er macht ihnen sehr deutlich, dass dieses geistliche Anliegen nicht ihre Sache ist. Und zwar gleich mehrfacher Hinsicht, nicht ihre Sache. Er zeigt den Heiden, dass sie an Gottes Werk keinen Anteil haben. Er macht diese wichtige Kluft deutlich. Meine Lieben, auch das ist heute dringend nötig. Dass wir den Unterschied klar haben und wo es nötig ist, auch klar kommunizieren zwischen Gemeinde, zwischen Heiligen, zwischen Gläubigen und Welt. In Zeiten, wo viele Gemeinden die Welt in die Gemeinde holen wollen und immer mehr die Gemeinde zur Welt machen, ist das sehr, sehr wichtig, dieser Unterschied. Ja, wenn Tobia, wenn Sanballat und die anderen wirklich Fragen kommen, ist es eine völlig andere Situation. Wenn sie wirklich Anteil an Gottes Volk haben wollen und Teil dessen werden wollen, ist es völlig anders. Und das sehen wir in den Reaktionen Jesu. Dort, wo Menschen Fragen kommen, steht er immer mit offenen Armen da, ist immer die Tür auf. Und egal, wie verachtet die Leute sind, die da kommen, was sie für einen Aussatz haben, was sie für einen nach damaliger Sicht asozialen Beruf haben oder antifrommen Beruf, was auch immer, was sie schon für Sünde getan haben. Wenn Menschen wirklich Fragen kommen, steht Jesus dort mit offenen Armen. Immer. Aber wo seine Feinde ihn versuchen, wo seine Feinde wollen, dass er über seine eigenen Worte fällt, wo sie ihm etwas unterstellen, da spricht der Klartext. Auch Jesus war niemals harmoniesüchtig. Er wird auch nicht gehen, er ist nämlich ohne Sünde. Und das ist letztlich immer Sünde im Ergebnis. Er sagt ihm ganz klar, Schlangenbrut, Otterngezücht. Er zeigt ihnen, was in ihrem Herz los ist. Er sagt, ihr seid Kinder des Satans und tut so, als wärt ihr Gottes Kinder. Er spricht Klartext. Aber nur dort, wo die Feinde Gottes, wo die Feinde Jesu auch ebenso auftreten. Und wir wissen ganz genau, jeder von denen hätte am nächsten Tag mit dem ehrlichen Anliegen kommen können, sagen, bitte, bitte zeig mir, wer du wirklich bist. Und die Türen wären ganz sicher offen gewesen. Also das müssen wir klar unterscheiden. Und die Situation hier ist eindeutig. Das ist keine evangelistische Situation. Da müssen wir auch die rechte Nüchternheit behalten, das zu unterscheiden. Nicht immer können wir wissen, was in den Menschen wirklich los ist. Wir können ja nicht die Herzen lesen, das konnte Jesus schon. Also im Zweifel eher vorsichtig, aber hier ist es eindeutig. Und bei vielen Angriffen und Anfechtungen ist es auch erst einmal eindeutig. Und was macht dir klar? Pass auf, das ist ja eine geistliche Sache. Das verstehst du vielleicht nicht, aber es betrifft dich nicht, okay? Er macht deutlich, wo Gott uns bauen lässt, da wird gebaut. Gott hat dir den Weg freigemacht und deshalb wird es auch funktionieren. Auch da, ich würde vielleicht noch dazu sagen, verstehst du vielleicht nicht gerade? Macht nichts. Aber Fakteninformation, wo Gott was anfängt, bringt er es auch zu Ende. Und das kannst du nicht verhindern. Da kannst du dich jetzt gerne abmühen, da kannst du wütend werden oder es auch lassen, aber du änderst nichts an Gottes Plänen. Und damit ist ein weitaus besseres Zeugnis. Er macht klar, wir kommen zum Ziel, nicht weil wir hier die Helden sind, sondern weil der lebendige Gott zum Ziel führt, weil der lebendige Gott den Sieg schenkt. Nicht immer so, wie wir uns das vorstellen, aber hier hat Gott deutlich gemacht, wohin es geht. Deshalb kann der Nehemia, auch ohne geistlich größenwahnsinnig zu sein, das so bezeugen. Gott hat klar gemacht, worum geht es? Es geht um den Wiederaufbau. Dafür habe ich alles vorbereitet. Also kannst du hier losmarschieren. Da kannst du auch sicher sein, das wird zum Ende geführt. Wenn du einem Heiden sagst, unsere Gemeinde, die hat Gott gesegnet und nächstes Jahr sitzen hier 500 Leute. Das ist geistlicher Größenwahn und das ist unweise. Das hat Gott niemals gesagt. Das hat Gott dir auch nicht gezeigt. Und wenn du das glaubst, dann sortiere mal Gedanken, Gefühle und Fakten. Nein, aber das kann er hier sagen. Das ist eindeutig. Und wieder sehen wir sein Vertrauen, auch in der Reaktion auf die Feinde. Aber, und das macht er hier so deutlich klar, ihr habt keine Kraft, ihr habt keinen Platz und ihr habt keine Möglichkeit, etwas aufzuhalten, was Gott tun will. Kein Mensch kann sich dem lebendigen Gott in den Weg stellen und bestehen. Funktioniert nicht. Und jetzt sehen wir, obwohl es keine evangelistische Situation ist, hat seine weise Reaktion eine evangelistische Dimension. Was zeigt er ihnen auf? Die Macht Gottes, die Stärke Gottes. Er zeigt auf, dass Gott handelt und eingreift. Ganz viel über das Wesen Gottes lehrt er hier. Er zeigt auch auf, Gott lässt sich nicht manipulieren. Und er macht deutlich, egal, was ihr euch einredet, wie ihr euch selbst definiert, ihr gehört nicht zu Gott. Jetzt auf jeden Fall nicht. Und deshalb ist hier eine große Trennung. Er zeigt ihnen die Realität auf. Auf der einen Seite Gott und Gottes Leute, auf der anderen Seite sie, die Feinde Gottes. Chancenlos, sinnlos, unweise, sich gegen Gott aufzulehnen. Das ist eine der Kernbotschaften der ganzen Bibel. Gott ist groß und mächtig und souverän und es ist Torheit, sich gegen Gott zu stellen. Es ist dumm. Es führt ins Verderben, sich gegen Gott zu stellen. So eine wichtige geistliche Lektion. So reagiert er auf die Feinde. Und diese Realität, die trifft ganz genauso auf uns zu. Auch wir erleben, auch in unserer Zeit, immer mehr, und auch in unserem Land immer mehr und in dieser Region immer mehr, wie die Feinde Gottes ganz konkret zum Beispiel Missfallen haben, wo Gott geistliche Aufbrüche schenkt. Wo die Feinde Gottes spotten über Gottes Leute und ihre Arbeit. Ja, das gibt es immer zu allen Zeiten, aber beides geschieht immer offener, immer aggressiver, immer selbstsicherer, immer öffentlicher. Wir erleben weiterhin, wie Feinde Gottes ganz konkret Gott verachten und den Dienst seiner Leute. Wie sie Unterstellungen gegen Gottes Gemeinde stricken und verbreiten. Zum Beispiel, ein paar Klassiker, dass diese Frommen, also diese Bibel wörtlich nehmen immer noch, die schätzen Frauen ziemlich gering und die unterdrücken die total. Also sie haben ein ganz schlechtes Frauenbild und den Frauen geht es auch ganz, ganz schlecht in den Kreisen. Die haben gar nichts zu melden, müssen alle 30 Kinder kriegen oder 20 mindestens. Ganz, ganz traurig bei denen. Krasse Unterstellung. Sagen wir, das gibt es nirgendwo. Ja, doch, das gibt es, ja. Leider, es gibt so viel irre Strömungen, es gibt Sekten und so weiter, wo es so etwas gibt. Aber wer wirklich in Gottes Wort gegründet ist, auch in dieser Frage, der tut das nicht. Der verlässt den Boden eines echten christlichen Fundamentalismus. Was gibt es noch für Unterstellungen? Kinder bekommen ein ganz destruktives Weltbild, werden dazu erzogen. Dass überall Gefahr ist und dass der große Gott, der immer alles sieht, ganz destruktiv. Da sagen wir, nein, das stimmt überhaupt nicht. Ja, gibt es eine destruktive Kindererziehung, die sich aus dem christlichen Glauben ableitet, ja, aus dem christlichen Glauben ableitet, aber die den Boden dann verlassen muss. Denn nichts macht so realitätstauglich, kann so hoffnungsvoll machen und so Vertrauen schaffen, wie wenn wir unseren Kindern die Wahrheit von Gottes Wort immer weiter nahe bringen. Was gibt es noch für eine Stellung? Diese ganzen Frommen, die sind gegen Freiheit und gegen Wissenschaft. Mitnichten. Wer hat die Naturwissenschaft begründet? Menschen, die davon überzeugt waren, dass Gott der Schöpfer ist, dass man deshalb Prinzipien und Regelmäßigkeiten und Gesetze finden muss in der Schöpfung. Und das haben sie gefunden. Das ist der Ursprung von echter Naturwissenschaft. Die wichtigsten Freiheitsrechte der letzten 500 Jahre und sogar noch darüber hinaus, geschaffen von Leuten, die tatsächlich glauben, dass die Bibel echt ist. Und abgeschafft von Leuten, die einen neuen Menschen schaffen wollen. Für einen roten oder braunen oder grünen Sozialismus. Was gibt es noch für Unterstellungen? Ja, hier, die zu Gott gehören, die hassen ja die ganzen Schwulen, ne, und die wollen die alle umpolen. Nein. Niemand hasst Homosexuelle und kann auf dem Boden der Bibel stehen. Aber niemand kann Homosexualität in der Praxis befürworten und auf dem Boden von Gottes Wort stehen. Niemand kann Menschen lieben und sie dazu ermutigen, mach das mal weiter. Ja, diese Frommen, die sind gegen eine vielfältige Gesellschaft. Die wollen das verhindern. Die wollen Totalitarismus. Die sind Kleingeist, die sind rückwärtsgewandt. So viel Unterstellung. Mit denen sind wir ganz konkret konfrontiert. Letztlich mit jeder Infotainment-Sendung auf den GEZ-Kanälen oder auch genauso auf den Privatkanälen, in der ostwestfälischen SPD-Presse, ganz egal. Immer wieder, Redaktionsnetzwerk Deutschland, oh Vorsicht, die frommen Christen, was tun die alles? Die sind so gefährlich. Keine Angst vor Islamisten, auf keinen Fall, das sind kein Problem. Aber diese Christen. Und ihr Lieben, wir können nicht alle Hasen jagen. Wir können nicht auf alles wild reagieren. Aber damit, womit wir direkt konfrontiert sind, wo solche Unterstellungen vorliegen, da sollten wir reagieren. Da brauchen wir uns nicht dran abarbeiten, aber wir müssen reagieren. Wir müssen das klarstellen, so wie Nehemia es auch gemacht hat. Ja, und was war die Reaktion der Feinde? Ihr könnt auch sagen, naja, du bist ja auch so ein Verrückter. Quatsch hier rum. Vielleicht haben sie es sogar ganz direkt so gemacht. Aber er hat reagiert. Er hat ihnen die Informationen auf den Tisch gelegt. Und sie haben die Verantwortung, wie sie damit umgehen. Und trotzdem müssen wir uns deutlich machen, unsere Heiligung, unser Leben für Gott und mit Gott und durch Gott, das ist wiederum Gottes Sache. Und es geht zuerst Gott und uns etwas an. Und unsere Ehen, die Erziehung unserer Kinder, unser Familienleben, die Sexualethik, Rollenbilder, all das ist erstmal Gottes Sache. Und wir müssen letztlich davon nicht die Heiden überzeugen. Aber wo uns böse und falsche Dinge in diesem Zusammenhang unterstellt werden, als Jesu-Leute, da sollten wir antworten. Nehemia macht ja letztlich deutlich, wir tun euch nichts und das gilt auch für heute. Wenn du gottlos leben willst, dann ist das nicht klug und ich wünsche dir was anderes. Aber ich tue dir nichts. Nein, wer auf dem Boden von Gottes Wort steht und immer danach ringt, dort zu bleiben, der macht keine Zwangsbekehrung, der macht auch keine Psychomanipulation in der Evangelisation. Und bleib nochmal da und ich bin ganz traurig, wenn du gehst und 20 Molllieder und ich setze dich unter Druck und geh nach vorne und guck mal, die anderen gehen auch nach vorne. Nein, der macht nicht so einen Druck. Wir arbeiten nicht mit Gewalt bei Bekehrungen, egal wie gut wir es meinen. Wir tun dir nichts, okay? Wir tun dir nichts, aber wir sind ja ein Zeugnis und wir sind sichtbar. Und wir gehorchen Gott mehr als dem Menschen, auch wenn es euch nicht passt letzten Endes. Und jedem, der ein ehrliches Interesse zeigt, dem geben wir auch gerne Einblick, ein Stück. Da geben wir Zeugnis von unserer Hoffnung, von unserem Glauben. Aber wer offen gegen unseren Herrn und seinen Willen schießt, dem schulden wir auch keine spezielle Transparenz und erst recht keine Diskussion. Wir sind heute Generation Diskussion. Willem Busch hat das mal so schön gesagt, Pastor Willem Busch, er mag keine Diskussionen, weil dann sagt jeder, was er denkt und hinterher ist nichts gewonnen. Hat er ein Stück recht. Nicht immer ist eine Diskussion die beste Reaktion. Also, was zu tun? Unterstellung kurz entlarven, benennen die Fakten, benennen die höchste Autorität, Punkt. Wir vertrauen Gott, Deshalb handeln wir so, wir sind überzeugt, dass Gott dich segnet. Aber solange du ihm nicht vertraust, solange ihr ihm nicht vertraut, habt ihr hier keinen Anteil ran. Braucht ihr nicht versuchen, euch hier reinzumischen, was dagegen zu machen. Klappt nicht. Und bisweilen deeskalieren wir mit so einer Reaktion sogar besser, aber nicht immer. Vielleicht haben wir dann erst richtig Ärger. Ja, das kann sein. Aber trotzdem weise reagieren. Wo Unmut ist, locker bleiben. Weitermachen. Wo Lügen und Verleumdung gestreut werden, gegen uns als Gottes Leute, gegen uns als Gottes Gemeinde, in diesem Zusammenhang, da muss Klartext geredet werden. Und dann muss die Welt und jeder, der dazugehört und der so mitdenkt, selber entscheiden in Selbstverantwortung, was mache ich mit diesen Informationen. Und jetzt müssen wir uns noch etwas anschauen. Wir haben den letzten Vers jetzt studiert, aber trotzdem müssen wir uns noch etwas anschauen vor dem Ende. Die letzten paar Minuten müssen wir gebrauchen, um uns noch die große Dimension von Nehemia 2 deutlich zu machen. Wir haben uns angeschaut, was passiert hier. Wie ist das geistlich zu bewerten? Was ist hier los? Und was sagt uns Gott heute damit? Wie spricht er in unser Leben? Was für zeitlose Prinzipien finden wir? So wie wir das mit Predigttexten machen, um sie besser zu verstehen und anzuwenden. Aber hier ist noch eine weitere Dimension. Das steht hier nicht drin. Da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir den ganzen Kontext der Bibel berücksichtigen. Denn was hat begonnen mit dem Befehl zum Wiederaufbau? Der Countdown. Der Countdown läuft. Jetzt, seitdem Nehemia losmarschiert ist, beziehungsweise kurz zuvor, seit seinem Gespräch mit dem König, der Countdown tickt, nämlich für den Messias. Warum? Wir haben das eben in der Lesung gehört. Nehemia gibt in Nehemia 9 diese Prophetie, beziehungsweise bekommt diese Prophetie und schreibt sie dann nieder, dass der Messias kommt. Und im Gegensatz zu seinem zweiten Kommen ist beim ersten Kommen der Zeitpunkt berechenbar. Warum ist das so wichtig? Denn Messias kommt beim ersten Mal als Knecht und als Opferlamm. Er wird geoffenbart, er wird sichtbar gemacht, aber nicht so eindeutig wie bei seinem zweiten Kommen, wo jeder sofort bei seinem Erscheinen es kapieren wird. Und jetzt ist ein Beleg eben dieser Countdown. Wenn dieser Countdown abgelaufen ist und jeder, der rechnen kann, kann es ab jetzt nachvollziehen, ab diesem Zeitpunkt, der jetzt hier auch genau angegeben ist in Nehemia 2, ab jetzt läuft der Countdown. Und wenn der abgelaufen ist, dann weißt du, jetzt muss der Messias kommen. Und dann halte die Augen umso mehr auf, wo er geoffenbart wird. Nehemia prophezeit die Jahrwochen. Wir müssen das einmal ganz kurz erklären. Eine Jahrwoche besteht aus 7 Jahren. 7 Jahre allerdings nach einer etwas anderen Zählung aus der damaligen Zeit. A 360 Tage. Die 7 Jahrwochen, die ersten, ist die Zeit, bis der Wiederaufbau Jerusalems völlig abgeschlossen ist. Also der Maueraufbau geht ja viel, viel schneller, das werden wir jetzt sehen. Der ist in Tagen schon abgeschlossen, aber der Gesamtaufbau Jerusalems braucht etwas länger. Nämlich 49 Jahre, a 360 Tage. Und dann braucht es nochmal einige Jahrwochen, nämlich insgesamt 69 Jahrwochen. 69 Jahrwochen und dann kommt er. Dann kommt er. Und damit unterstreicht Gott, ja, er ist der Richtige. Dieser Jesus ist der Christus. Und wann ist dieser Zeitraum erfüllt? Ziemlich genau an Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein und der Countdown ist abgelaufen. Aber jetzt fängt er an. Und das Schöne ist, Die Juden waren vertraut mit Daniel und mit Daniel 9. Und auf einmal verstehen sie, hier geht es nicht nur darum, dass ein paar Steine wieder errichtet werden. Es geht nicht nur darum, dass wir wieder eine richtige Stadt sind. Es geht hier nicht nur kurzfristig um Gottes Ehre, damit die jetzt wiederhergestellt wird, damit Gottes Volk wieder ein gutes Zeugnis ist. Sondern jetzt wissen wir, der Messias ist im Prinzip auf dem Weg. Wissen wir, jetzt fängt es an. Und wir werden es nicht persönlich erleben, aber unsere Kindeskinder, die werden es erleben. Und die nächsten über 400 Jahre, fast 500 Jahre, wartet Israel auf den Messias. Und deshalb ist zur Jesu-Zeit diese Messias-Erwartung auch so groß. Das war nicht irgendwie eine religiöse Spinnerei oder alle begeistern sich und drehen ein bisschen ab. Nein, sie wussten genau, die Uhr tickt und runter und wieder ein Tag runter und wieder ein Tag runter. Und bald muss er kommen, der muss doch schon hier sein. Wenn der Zeitraum abgelaufen ist, dann wird er wahrscheinlich nicht als Baby irgendwo sitzen. Also ist er schon irgendwo sichtbar. Ein ganz zentraler Teil der Vorbereitung für das Kommen Jesu. Und wie schön das verbunden ist. Gottes Volk wurde gezüchtigt, nämlich durch das Exil. Sie wurden zurechtgebracht. Sie wurden endlich kuriert von ihrem Götzendienst. Es war mehr als faule Kompromisse, es war geistliche Hurerei, ne? Fremdgehen in übelster Art und Weise. Sich hingeben an jeden Götzen, der gerade an der Ecke wartet. So drückt Gott das immer wieder aus. Und er züchtigt sie so deftig, dass dieses Thema durch ist. Sie machen noch genug faule Kompromisse. Es gibt noch genug Probleme mit ihm. Aber dieses Problem ist wirklich beseitigt. Und dann lässt er sie nach Hause kommen. Und jetzt macht er deutlich, ja, ich bestätige jetzt auch euer Nachhausekommen. Und jetzt bauen wir alles wieder auf. Jetzt gibt es wieder Hoffnung. Jetzt geht es wieder voran. Gott ist bei euch. Er hat euch nicht verlassen. Er hat euch nicht verworfen. Und das ist zugleich der Beginn dieses Countdowns, dass der Messias kommt, der Retter, der wiederherstellt, der wirklich Frieden mit Gott schenken kann, der Hoffnung gibt viel mehr als eine Mauer in Jerusalem und sogar noch viel mehr als der Gottesdienst, der dann auch wieder beginnt in Kürze, eine Kapitel weiter, nämlich ewige Hoffnung. Wie wunderbar hat Gott das hier verknickt, nicht verknickt zum Glück, sondern zusammengestrickt, verwoben ineinander. Wie wunderbar, diesen Hoffnungsmoment, endlich wieder nach Hause, endlich wieder Israel sein, endlich wieder mit Gottes Segen spürbar und erlebbar auch leben. Und der Messias ist auf dem Weg und er kommt. Und Gott hat schon so viel prophezeit, schon so viel geoffenbart von diesem Messias. Und Israel soll sich jetzt konzentrieren auf diese Informationen, damit sie ihn erkennen. Und was sehen wir, als er da ist? Die Zeichen sind eindeutig. Und was sagen viele? Das gefällt mir gar nicht, was du machst. Ich gehe weg. Johannes 6, 66. Nee, das passt uns aber gar nicht. Das ist eine harte Rede, die du da sagst. Das können wir überhaupt nicht leiden. Oh, du tust Wunder, juhu. Oh, du lehrst. Du sprichst unser Leben hinein. Das wollen wir aber gar nicht. Wir gehen lieber weg. Und schlussendlich schreien wir Hurra, als du gekreuzigt werden sollst. Ja, der Event Jesus, der ist beliebt. Der große Wunderschau Jesus, der ist beliebt, genau wie heute. Damit kann man Massen begeistern. Das ist Psychotaktik, das ist gar kein Problem. Heilung und Wunder, damit kann man kurzfristig Leute zum Hurra-Schreien bewegen. Aber die schreien auch morgen kreuzigt ihn, gar kein Problem. Nein, wie ist die Reaktion, als deutlich wird, wozu der Messias kommt, nämlich um Menschen zu retten. Und er sagt, du kannst nicht so weitermachen. Du brauchst ein neues Leben, du musst von Neuem geboren werden. Deine Leistung reicht nicht, die reißt dich ins Verderben. Das schmeckt den Menschen überhaupt nicht. Aber trotzdem kommt er, um zu retten. Und er verändert Menschen. Menschen lassen sich verändern. Menschen sagen, ja, es reicht nicht, dass wir äußerlich irgendwas aufbauen. Es reicht nicht, dass wir bald ein neues Gemeindehaus kriegen. Super, freuen wir uns drauf. Endlich mehr Platz, schöne Möglichkeiten. Das wird klasse im April. Hervorragend. Aber geistlich baut uns das erstmal nicht auf. Und das müssen wir im Blick haben. Das ist viel wichtiger als all diese Äußerlichkeiten. Das ist viel wichtiger als die schöne Deko, als der schöne Platz, als das lecker Essen. Alles in Ehren. Und Gott sei es gedankt. Das Wichtige ist eben Gottes Wahrheit. Und das sehen wir auch hier. Nehemia steht auf dem Boden von Gottes Wahrheit. Und deshalb handelt er an so vielen Punkten hier so vorbildlich. Deshalb traut er sich voranzugehen. Deshalb ist er bereit dafür. Deshalb kann er mit dem Widerstand umgehen. Deshalb kann er die anderen in Bewegung bringen. Nicht, weil er der Held ist, nicht, weil er so toll ist. Weil er auf Gottes Zusagen vertraut. Und ihr Lieben, lasst uns das auch heute und auch in dieser Woche besonders in den Blick bekommen. Lasst uns darüber nachdenken, wie wir mit Gottes Feinden umgehen, mit all den Unterstellungen, mit denen wir direkt auch konfrontiert sind. Wo wir locker bleiben müssen und mal den Mund halten, aber wo wir den Mund auch aufmachen müssen. Und lasst uns immer mehr in den Blick bekommen, dass auch diese scheinbar begrenzten Dinge, die Gott hier schenkt, diese begrenzten Dinge wie zum Beispiel ein Gemeindeaufbau, wie zum Beispiel eine Missionsarbeit in Thüringen, wie zum Beispiel eine Verbundenheit mit Geschwistern, die Gemeinde bauen in Brandenburg. Wir sehen erstmal nur unsere kleine Perspektive, ja? Aber wir sollten niemals vergessen, dass Gott hier eine viel größere Perspektive hat. Der kleine Gemeindebau im Westen oder Osten oder Süden Deutschlands oder irgendwo anders ist Teil von einem großen Plan, den Gott hat. Und dann nimmt er uns mit hinein. Und das dürfen wir nicht vergessen, sondern müssen uns immer wieder danach ausrichten. Gott macht keine Kleinigkeiten. Nicht mit dir, nicht mit mir, nicht mit uns. Und in diesem Bewusstsein sollten wir in jeder solcher Aufbauarbeiten eben auch dienen. Es gibt keine kleinen Dienste, es gibt keine kleinen Arbeiten, es gibt keine kleinen Aufgaben, wenn sie von Gott sind. Und es gibt immer nur Heiliges. In großer Verantwortung, wo Gott uns mit hineinnimmt. Amen.